In letzter Zeit verlasse ich mich viel zu oft auf mein GPS. Ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen, wenn man Sachen nicht mehr macht, dann vergisst das Gehirn auch. Und je älter man wird, desto schlimmer ist es. Deswegen mache ich ab und zu mal wieder mein GPS aus und versuche mal ohne GPS zu fahren, damit ich das nicht verlerne. Da muss man mal auf die gelben Schilder gucken und sich überlegen, wie man jetzt fährt. Manchmal findet man auch einen Umweg, den man vielleicht mit GPS hätte umfahren können, bevor man den gefunden hat. Aber so verliert man zumindest nicht die Orientierung, wenn man das Handy nicht hat. Neulich war ich auf einer Familienfeier. Da hat mir jemand voll zugehört. Also so wirklich, also es war nicht befremdlich fast schon. Ich kann mich daran erinnern, dass mir das sofort aufgefallen ist. Also die Person hat alles stehen und liegen gelassen, kein Handy, kein nichts und hat so wirklich voll eingegangen auf das, was ich gesagt habe. Das fand ich richtig positiv. Weil wir leben in einer Zeit, da gibt es so viel Input, so viel Nachrichten, so viel Werbung, so viele Filme, so viele Serien, so viele Spiele, so viele E-Mails, so viele Messenger, so viele Statusmeldungen. Und irgendwann macht es Pling und dann muss man drauf gucken. Und dann ist die Aufmerksamkeit weg. Und ich meine, ich kenne die Welt noch ohne Handy. Einige von den Leuten, die hier sitzen, kennen die Welt nicht ohne Handy. Aufstehen, was macht man als erstes? Guckt man aufs Handy. Also zumindest bei mir öfters. Vielleicht ist es nicht das Beste, wenn man als allererstes die 10 schlimmsten Nachrichten der Welt liest. Oder die 20 E-Mails, die man beantworten muss. Handy checken. Nachrichten, E-Mails, neue wissenschaftliche Publikationen in meinem Fall. Dann duschen, dann essen. Im Auto nach Hasefeld höre ich was, Podcast oder Bibel. Im Zug arbeiten, dabei höre ich auch Musik, noch mehr Input. Auf dem Weg von der Bahn zum Büro spiele ich Clash of Clans. Auf Toilette das Handy. Da ist der Toilettengang mal 3 bis 4 Mal so lang wie normal. Im Zug arbeiten, wieder Handy. Nach der Arbeit auf dem Weg zurück, wieder Podcast oder sowas. Ständig checke ich, ob ich neue Nachrichten da sind. Kennt das jemand von euch? Oder zumindest ein paar von den Sachen? Zumindest bei mir ist es manchmal so. Ich hab ein Stück weit verlernt zu hören. Mich etwas voll und ganz zu konzentrieren, mich auf etwas einzulassen. Das, was mir so positiv aufgefallen ist auf dieser Familienfeier. Ich habe mich gefühlt, wie als wären alle meine Statusmeldungen und Stories ein Punkt auf meiner To-Do-Liste. Muss man alles abarbeiten. Es ging gar nicht mehr um Verbindung mit anderen Menschen, sondern es ging einfach nur um alles schnell durchzugucken. Ich habe deswegen vor ein paar Monaten alle meine sozialen Medien außer Facebook, wo ich sowieso nur 2 Mal im Jahr reingucke, zu löschen. Und ich gehe nicht zurück. Ich habe auch bei WhatsApp alle Statusbenachrichtigungen von Leuten, die immer welche komischen Bilder schicken, ausgemacht. Damit ich da nicht immer ständig raufgucken muss. Damit da nicht irgendein Punkt ist, was mir sagt, ich verlange deine Aufmerksamkeit, guck bitte darauf. Und ich gehe nicht zurück, ich vermisse es nicht. Die Information fehlt mir nicht. Ich habe jetzt zwar ein bisschen später gemerkt, dass eine ältere Kollegin geheiratet hat, aber das hat auch keinen Einfluss gehabt auf mein Leben. Ob ich das jetzt 2 Wochen früher gewusst hätte oder danach, Es gibt mittlerweile auch schon Nachrichten, die extra die Zeitung eine Woche oder einen Monat später ausgeben und nicht immer das Neueste, damit man nicht immer guckt, was ist das Neueste, ich bin auf dem neuesten Stand, was ist passiert, was ist schlimm, weil die schlimmen Nachrichten verkaufen ja auch mehr als gute Nachrichten. Aber was ist denn wichtig? Von überall werde ich mit Infos bombardiert. Je mehr Infos ich mir reinziehe, desto mehr muss ich sortieren, ausschließen, was will ich davon überhaupt behalten? Was darf zu mir sprechen? Was höre ich? Mit wem kommuniziere ich? In was investiere ich meine Zeit? Emma hat diese Woche gesagt, sie freut sich, dass Elias da ist, weil mit ihm kann sie spielen. Sie ist nicht so beschäftigt wie Papa. Das hat mir wirklich wehgetan. Heute haben wir als Geschichte die Geschichte von Jona. Das ist eine relativ bekannte Geschichte. Ich erzähle sie aber aus einer anderen Perspektive oder aus wechselnden Perspektiven. Das werdet ihr merken. Ich war gerade dabei, das Netz zu flicken, als es geschah. Die Sonne stand tief, das Garn klebte an meinen schwitzigen Fingern. Und ich murmelte vor mich hin, dass mein Nachbar wohl wieder nicht rechtzeitig zum Abendessen käme. Da hörte ich plötzlich, wie er ganz still wurde. Ich hob den Kopf und er saß keine 3 Schritte von mir entfernt, reglos, den Blick auf den Boden geheftet. Erst dachte ich, er sei eingeschlafen. Doch dann bemerkte ich, wie der Atem anhielt, als lauschte er auf etwas, das nur er hören konnte. Es war, als wäre die Luft dichter geworden, schwerer, fast so, dass auch die Worte gleich vernehmen konnte. Er schüttelte einmal den Kopf, langsam, beinahe trotzig. Dann flüsterte er, kaum hörbar, nein. Und ich verstand, da redete jemand mit ihm, nicht von Mensch zu Mensch, sondern von Gott zu Mensch. Später schwor er, er habe eine Stimme gehört, tief im Innern, so klar wie der Ruf des Meeres. Ich saß noch immer mit dem Netz in der Hand, die Nadeln halb eingefädelt und wagte nicht weiterzuarbeiten, als fürchte ich, mein Knoten könnte das heilige Muster zerreißen. In diesem Augenblick war unser Hof nicht mehr derselbe, ein Stück Himmel hatte sich herabgesenkt, um Jona eine Botschaft zu übergeben. Und ich war zufällig Zeuge. Jona hört auf Gott. Was schenke ich Aufmerksamkeit in meinem Alltag? Was darf zu mir sprechen? Was lasse ich an mich heran? Hat Gott schon mal zu dir gesprochen? Also jetzt nicht Simon oder so, aber generell. Kann ja auch mit Namen sein, aber generell. Ich habe mal einmal mitten in der Nacht bin ich aufgewacht und da hatte ich einen Bibelvers im Kopf und ich wusste lange Zeit nicht warum und irgendwann hat sich das dann geklärt, was Gott mir damit sagen wollte. Aber das war auch das Übernatürlichste, was ich erlebt habe bis jetzt. Sonst hat Gott immer durch Predigten oder durch Musik oder durch sein Wort, als ich es gelesen habe, gesprochen. Jona hatte eventuell was selber geplant. Vielleicht plante er ein ruhiges Leben als Prophet in Israel, in vertrauter Umgebung. Vielleicht wollte er endlich mal nicht predigen, Rentner sein, sondern sein normales Leben führen. Vielleicht hatte er schlicht Alltagspläne, die nächste Ernte, ein Familienfest. Wenn ich denn Gott höre, wie antworte ich darauf? Hören. Das ist der erste Schritt, wenn man Gottes GPS folgen will. Und dafür muss man erstmal Platz machen. Weil, wie gesagt, es gibt viele Sachen, die auf einen hereinprasseln. Und die Frage ist, was ist wichtig? Wie antworte ich? Die Geschichte geht weiter. Aus einer anderen Perspektive. Wir waren fast fertig mit den Beladen, als er kam. Kein gewöhnlicher Reisender, nein. Er trat auf das Schiff, als wollte er die Welt hinter sich lassen. Die Sonne stand hart im Hafen. Die Luft flimmerte und doch fröstelte mich, als sein Blick über die Planken strich. Tarsis, sagte er nur, leise, ohne Erklärung. Er legte das Geld auf den Tisch, ohne zu handeln. Zu schnell, zu schwer. Ich dachte, einer, der so zahlt, will vor allem eines: fort. Noch während sich die Segel lösten, spürte ich, wie die Stimmung kippte. Es war, als hätte er uns nicht nur Münzen gegeben, sondern etwas Unsichtbares mit aufs Schiff geladen. Ein Schweigen setzte sich auf die Männer, selbst die Möwen kreischten leiser. Ich sah, wie er im Bug stand, die Schultern schwer, den Kopf gesenkt, seinen Blick zurück zum Land, als fürchte er, die Erde selbst könnte ihn zurückrufen. Jona war ein Prophet. Er hat auf Gott gehört. Also er hat gehört, was Gott gesagt hat. Gott hat gesagt, also er war hier ungefähr, geh nach Ninive. Da. Da ist eine Stadt, die kennt mich nicht, die macht lauter Müll. Sag denen, was Sache ist. Aber er wollte das nicht. Er ist dann wahrscheinlich, das weiß man nicht hundertprozentig, aber zumindest in diese Richtung gegangen. In der Bibel, weiß ich nicht, ob das steht, genau in die verkehrte Richtung, aber auf jeden Fall seht ihr, das ging nicht in die richtige Richtung. Er nahm ein Boot. Er floh. Er floh. Er hatte vielleicht Angst vor dem Unbekannten. Gottes Ruf führt mich in etwas, das größer ist als ich selbst. Ich renne weg, weil ich vielleicht Angst habe, dass ich das überhaupt schaffe. Oder vielleicht hat er gesagt, das ist mein Leben. Ich will lieber mein Leben selber planen. Was hat Gott dazu sagen? Ich fliehe, weil ich Gott nicht die Kontrolle geben will. Oder vielleicht glaubte er, woanders, es ist leichter oder sicherer. Es ist einfacher in meinem Kokon. Es ist einfacher, wenn ich nicht aus meiner Umgebung raus muss. Flucht bringt aber keine Ruhe. Vor Gott kann man auch nicht davorlaufen, leider ist er überall. Sorry. Aber das Gute ist ja, dass er es nicht schlecht mit uns meint. Wahre Ruhe findest du nicht in der Flucht, sondern in Gottes Nähe, egal was für ein Sturm tobt. Seinen Frieden wirst du finden. Frieden, der unser Verstand übersteigt, wird in der Kirche sehr oft gesagt. Im Prinzip bedeutet das, man kann Frieden haben, den man gar nicht verstehen kann. Ich habe Leute gesehen, die hatten Krebs und die wussten, sie würden sterben, aber sie waren friedlich. Ich habe Leute gesehen, die haben 3 Jobs gearbeitet, weil sie sonst mit der Familie nicht über die Runden kommen. In Deutschland ist es meistens nicht so, aber in anderen Ländern. Und die hatten Frieden. Frieden, den man nicht verstehen kann. Weil sie auf Gott gehört haben und nicht geflohen sind, sondern bei ihm geblieben sind. Ich habe mich gefragt, bin ich schon mal von Gott geflohen? Und ich glaube, ja. 2011 und 2012 war ich in Singapur als Kurzeinsatz. Vielleicht wissen manche Leute nicht, was das ist. Das bedeutet einfach nur, man geht in ein anderes Land und möchte Gott dienen in einem anderen Land. Für mich war das aber ein bisschen wie eine Flucht. Meine Oma war gerade gestorben. Ich hatte gerade meinen Bachelor gemacht. Ich habe sehr viel in der Gemeinde gemacht, aber ich konnte irgendwie nicht dahinter stehen. Ich glaubte nicht mehr daran. Aber trotzdem wollte ich nicht aufhören, in der Gemeinde mitzuarbeiten, weil dann fragen ja die Leute. Und dann will ich ja nicht darauf antworten müssen. Da habe ich keine Lust zu. Oder da hatte ich keine Lust zu. Also habe ich einfach weitergemacht. Und ich fühlte mich wie ein Roboter, der mich beobachtete, als ich selber mitarbeite. Und als ich in Singapur war, war ich ein Jahr raus aus Heslingen. Und da konnte ich, im Prinzip hätte ich nichts machen können, weil ich war ja ganz woanders. Ich habe natürlich die Arbeit machen müssen, die ich da, also für die ich da war. Aber ich hatte schon ein Stück weit das Gefühl, dass ich geflohen bin. Aber Gott hat mich zurückgeholt. Was anderes, was man machen kann, ist Gott zu ignorieren. Die Geschichte geht weiter. Der Wind brach über uns herein wie eine wilde Bestie. Erst ein Ruck durch die Segel, dann peitschende Böen, die das Holz ächzen ließen. Wasser stürzte über die Reling, salzig, kalt, erbarmungslos und jeder Griff am Tau schnitt uns die Hände auf. Wir schrien Befehle gegeneinander an, doch die Stimmen gingen unter im Brüllen des Sturmes. Einer schwor, er habe das Meer aufschäumen sehen wie einen zornigen Mund. Und in anderen Augen stand derselbe Gedanke: Das ist kein gewöhnliches Unwetter. Hier ringt etwas Größeres mit uns. Wir warfen Fässer und Ladung über Bord, als könnte leichteres Gewicht den Zorn besänftigen. Doch je mehr wir gaben, desto wilder schlug das Meer auf. Da entdeckte einer ihn, den Unbekannten, unten im Bauch des Schiffes, ausgestreckt wie ein Mann in friedlichen Rast. Während wir schwitzten, kämpften, fast zerbrachen, da lag er und schlief. Ein Schrei der Wut ging durch uns. Wir packten ihn, rüttelten an seinen Schultern. Die Tropfen rannen uns von Stirn und Bart. Wie kannst du schlafen, wenn wir alle untergehen? Ruf deinen Gott an, du Fremder. Vielleicht hört er, wo unsere Götter schweigen. Und mitten im Toben mischte sich etwas Neues in unsere Angst. Zorn über diesen Mann, der sich der Wucht des Himmels entziehen wollte, während wir darum rangen, nicht von der Wellen verschlungen zu werden. Gott gibt Jona einen Auftrag und er flieht. Anstatt nach Ninive zu gehen, geht er auf ein Boot nach Tarsis in eine andere Richtung. Und dann ignoriert er Gott einfach. Ich weiß nicht, wie man bei so einem Sturm schlafen kann. Vielleicht war das, weil er Gott ignorieren wollte. In der Bibel steht, Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderbrechen drohte. Ich höre vielleicht Gottes Stimme, aber tue das so, als wäre es nicht wichtig für mich. Ich beschäftige mich mit Arbeit und Alltag und Handy. Das ist ja alles normal. Also man hat ja einen Alltag. Man verdrängt einfach das, was Gott gesagt hat. Aber es ist ein Verlust der Chance, dass Gott seine Liebe durch dich weitergibt. Oder Zweifel. Jona wollte danach, dass sie ihn über Bord werfen, ins Wasser. Ich weiß gar nicht, wie er auf die Idee gekommen ist. Warum hat er nicht einfach zu Gott gebetet und gesagt, hey, bitte hör jetzt auf, ich gehe nach Ninive oder was auch immer. Aber keine Ahnung, er sagt den Männern einfach, werft mich über Bord. Im Prinzip ist das fast ein Selbstmordversuch, würde ich sagen, wenn man bei solchen Stürmen über Bord geworfen wird. Und trotzdem sagt er das. Vielleicht verzweifelt er. Hat Gott wirklich zu mir geredet? Kann er es ernst meinen? Vielleicht zweifelt er an sich selber. Ninive war einer der größten Städte damals. Vielleicht kann ich das nicht, was Gott von mir will. Emma sagte Dienstag zu mir, Papa, Jesus ist viel stärker als du. Ich sagte, ja, da hast du recht. Und dann meinte er, er hat so viel Kraft. So viel Kraft. 100. Und das ist die größte Zahl. Gottes Kraft fängt erst dann an, wenn du am Ende bist. Wenn du noch nie zum Punkt gekommen bist, wo du nicht weiter kannst, ohne auf Gott zu vertrauen, wenn du dir noch nie was zugetraut hast, was du selber nicht schaffen kannst, dann brauchst du auch keinen Glauben. Weil du kannst ja alles selber machen. Wenn Gottes Wirken in deinem Leben auf das begrenzt ist, was du dir selber zutraust, welchen Glauben brauchst du dann? Gott kann viel mehr durch dich bewirken, als du denkst, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Die Geschichte geht weiter. Gerade als die Ohnmacht mich umfing, also sie haben ihn ins Wasser geworfen, spürte ich etwas Ungeheuerliches. Nicht das weiche Ende, nicht das Schweigen des Todes, sondern ein Ruck, ein Druck, als verschlänge mich selbst das Meer, dann Dunkelheit, enger, drückender, stinkend nach Galle und Salz mit fauligem Atem. Ich erwachte hustend, verschluckt in einem Bauch, in dem kein Licht war. Das Meer hatte mich nicht ertränkt, es hatte mich verschlungen. Gott schickt einen Fisch oder einen Wal, je nachdem. Und ich stelle mir das scheußlich vor. Das ist unmöglich, das muss ein Wunder sein, also das kann ich mir jetzt sonst irgendwie nicht vorstellen. Also wissenschaftlich ist es nicht möglich, ich habe das mal überprüft. 3 Tage Dunkelheit, 3 Tage zwischen Leben und Tod. Ich kann nicht sagen, wie ich dort die Zeit gezählt habe. Kein Licht, kein Laut, nur das Schlagen meines eigenen Herzens. Und dann plötzlich Bewegung, ein Ruck, als würde das Meer selbst beben. Der Druck nahm ab, die Enge wich und mit einem Mal spürte ich Licht auf meiner Haut. Das Wasser trug mich, spie mich aus, warf mich ans Ufer. Ich lag keuchend da, salzverkrustet, erschöpft, aber lebendig. Kein Zweifel mehr, Gott hatte mich nicht aufgegeben. So machte ich mich auf den Weg. Tagelang wanderte ich durch Staub und Hitze, bis die Mauern Ninives vor mir aufragten, gewaltig bedrohlich. Ich trat in die Stadt ein, rief, was Gott mir aufgetragen hatte, noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Doch was dann geschah, übertraf alles, was ich erwartet hatte. Die Menschen hörten zu, wirklich. Vom einfachsten Händler bis zum König selbst, sie legten ihre Gewänder ab, sie fasteten, sie beteten, selbst die Tiere ließen sie nicht füttern. So ernst meinten sie es. Und mitten in dieser Stadt, die ich für verloren hielt, begann sich etwas zu bewegen. Gott hatte gesprochen und Ninive hatte gehört. Also nochmal die Zusammenfassung. Gott hat Jona was aufgetragen. Er hat gehört, er hat es gehört, aber er hat nicht gehört. Er ist zuerst nicht gefolgt. Er ist geflohen, er hat es ignoriert, er hatte Zweifel vielleicht. Aber jetzt hat er gefolgt und er war überrascht, was passiert ist. Die Menschen haben einfach auf das gehört, was er gesagt hat. Was kommt nach dem Hören? Was ist meine Antwort auf das, wenn Gott zu mir gesprochen hat? Was ist deine Antwort? Gottes GPS hat keinen Ausknopf. Das hat Jona erlebt. Er wurde zurückgeholt aus den Toten, wortwörtlich. Jona wurde aus den Toten zurückgeholt. Er hatte einen Tiefpunkt in seinem Leben. Unter Wasser. Ich will euch mal fragen, das Geschenk, was Jesus euch anbietet, ist das ein Tablet, also etwas, was das Leben schöner macht. Wenn man es hat, kann man sich entertainen, kann man Videos drauf gucken, Musik hören, Predigten hören. Oder ist das ein Geschenk, wie es Jonas empfangen hat, der quasi gemerkt hat, oh, ich bin eigentlich tot im Wasser, aber Gott hat mich gerettet. Das ist so, wie wenn ich ein armer Schlucker irgendwo in einem armen Land bin, der hat einen Gehirntumor und ich müsste 3000 Jahre lang arbeiten, damit ich das bezahlen kann, damit mein Gehirntumor rausgenommen wird. Und dann kommt jemand und bezahlt das. Einfach so. So ist Jesus, das Geschenk Jesu für dich eher wie so wie ein Tablet, was das Leben schön macht. Oder ist es eher so wie, er hat mich gerettet und ich war eigentlich tot. Er hat mich gekauft. Er hat mich gemacht und gekauft. Er besitzt mich quasi zweimal. Wen nenne ich Herr oder König? In den meisten Liedern sagen wir Herr oder König. Was bedeutet das denn, wenn er Herr oder König ist? Was darf er denn über meinem Leben sagen? Darf er mir sagen, ich möchte, soll was anderes studieren? Ich soll wegziehen? Ich soll Missionar werden? Darf er sagen, ich soll nach Afrika Leuten helfen? Darf er sagen, was auch immer? Darf er sagen, ich muss nach Ninive? Die Geschichte geht weiter. Jona stand außerhalb der Stadt. Nicht inmitten der Freude, sondern im Schatten seines eigenen Ärgers. Er hatte gesehen, wie Gott sich erbarmte, wie die Stadt verschont blieb. Und anstatt zu jubeln, zog er sich zurück. Er baute sich ein Laubdach. Dort saß er, die Arme verschränkt, irgendwo auf dem Hügel und wartete. Vielleicht hoffte er, würde Gott es sich nochmal anders überlegen. Und er würde die Stadt vernichten. Da ließ Gott eine Pflanze wachsen. Ich habe euch die mal mitgebracht, weil ich es interessant fand, wie groß die Blätter sind. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Pflanze gesehen, die so große Blätter hat. Also hier im Vergleich zu der Bank. Es war anscheinend sehr sonnig und Gott hat eine Pflanze gebaut. Hat eine Pflanze wachsen lassen. Jona freute sich. Zum ersten Mal seit Tagen lächelte er. Ein kleines Glück, ganz für ihn. Und er hütete es, als gehöre es ihm. Doch am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm. Unsichtbar in der Dunkelheit fraß er sich durch die Stängel. Die Sonne stieg höher, der Wind drehte heiß, der Himmel brannte, Jona saß da, das Gesicht im Schatten, seiner Hände wütend, weil die Pflanze gestorben war. Und Gott spricht zu ihm, du hast Mitleid mit der Pflanze, die du nicht gemacht hast, die in einer Nacht wuchs und in einer Nacht verging, und ich soll kein Mitleid haben mit Ninive, mit den ganzen Menschen, die nicht wissen, was rechts von links ist, mit den ganzen Tieren und dem ganzen Leben da? Da verstummte die Landschaft. Jona schwieg. Er beharrte innerlich noch auf seiner Sicht, sein Recht, seine Ordnung. Es muss so sein, wie er es haben will. Er hielt fest an dem, was für ihn wichtig war. Aber Gott hielt fest an dem, was Leben bringt. Den dritten Punkt und letzten, den ich mitgebracht habe, ist Loslassen. Als erstens müssen wir uns fragen, geben wir Gott überhaupt Raum, dass er zu uns sprechen darf? Oder hat der Alltag einfach zu viel Input schon, dass wir alles andere überhören? Vielleicht überhören wir sogar unseren Ehepartner, unsere Freunde, unsere Kinder, weil alles andere so viel wichtiger ist. Und Gott? Und dann ist die Frage, was machen wir, wenn wir ihn hören? Folgen wir? Und der letzte Schritt ist Loslassen. Einfach Gott machen lassen. Es muss nicht so sein, wie du es haben willst oder wie ich es haben will. Manchmal stehen wir da, wie Jona, draußen vor der Stadt mit verschränkten Armen, verletzt, weil Gott es nicht so gemacht hat, wie wir es haben wollen. Wer hat die Sicht der ganzen Zeit? Also wer sieht die Zukunft, wer sieht die Vergangenheit? Wer kennt, was das Beste ist? Ich? Wir sehen, was uns fehlt, nicht das, was er rettet. Wir haben Mitleid um die Dinge, die uns wichtig sind, nicht aber um die Dinge, die ihm wichtig sind vielleicht. Das ist der Weg, den Gott mit Jona ging und den er auch mit dir gehen will und mit mir. Nicht um uns zu brechen, sondern um uns zu befreien, damit wir loslassen, damit wir sehen, was wirklich zählt. Worum geht es in meinem Leben? Warum hat Gott je Simon Müller gemacht, so wie er ist? Wie möchte er mich gebrauchen? Was muss ich noch lernen, um seine Liebe weiterzugeben? Worum geht es in deinem Leben? Warum hat er dich gemacht, so wie du bist? Wie möchte er dich gebrauchen? Was musst du noch lernen, um seine Liebe weiterzugeben? Wie können wir hören, folgen und loslassen? Amen.